Hallo und herzlich willkommen zum Narrentalk Nummer 265, dem inzwischen 265. Podcast von dvdnah.com. Ich bin Stefan und mit mir heute verbunden sind...
Hier ist Andreas, hallo.
Und Wolfgang, hallo.
Jo, wir legen los wie immer mit ein paar Trailer und da beginnen wir mit Pixars Avatar Hoppers. Wolfgang.
Der sah süß aus irgendwie. Ich glaube, ich auch schon länger kein Pixar Film mehr geschaut von den letzten, die rauskamen, aber der sah irgendwie sehr nett und liebenswert aus. Kino wird es nicht werden, schätze ich mal, aber im Heimkino dann irgendwann mal bestimmt. Und diese niedlichen, dicken Biber oder so, oder dann diese abstruse Konversation mit dem Braunbär. es war irgendwie nett gemacht, fand ich.
Ja, dem kann ich mich eigentlich anschließen. Pixar ist qualitativ eigentlich immer gut. Thematisch ist es mal besser, mal schlechter, was einem halt zusagt. Und Hoppers sieht auf jeden Fall nach einer netten Unterhaltung aus.
Ja, muss ich auch sagen. Ich fand ihn auch super sympathisch, irgendwie den Trailer von der Animation der Tierchen her und auch das von Wolfgang erwähnte Gespräch. Fand ich schon ganz lustig. Mal gucken, wie so der lange Trailer irgendwann werden wird. Ist ja noch ein bisschen hin bis, ich glaube, Frühling 26, wenn er rauskommt. Aber so als Teaser fand ich den auch echt amüsant. Und deswegen dachte ich, werfe ich den heute mal mit in die Runde.
Ja, she found the button.
Ja, bin dann auch. Dann würde ich sagen, machen wir mit ein bisschen Kontrastprogramm weiter. Pig Hill, der neue Film vom Willy's Wonderland-Regisseur. Andreas.
Ja, nicht so wirklich meins. Ich habe auch Willy Wonderland nicht angeguckt. Ich weiß es nicht. Also, ich mag es schon gern auch mal ein bisschen extremer, aber es muss trotzdem noch irgendwas drin sein, was mich anspricht, sei es optisch oder vielleicht ein guter Soundtrack oder irgendwas. Und das sehe ich hier leider irgendwo nicht. Es ist halt ein bisschen, ja, B-Movie-Horror, aber ohne irgendwas, was mir irgendwie gefallen könnte, glaube ich.
Ja, ich bin auch noch sehr zwiegespalten. Also Willy's Wonderland war ja mehr so bunt und eigentlich mehr so Fun-Dings und hat von Nicolas Cage gelebt. Der hier ist ja relativ düster und ein bisschen Ekelfaktor und sowas, ein bisschen Groteskes drin.
Ja.
Bin ich zwiegespalten, bin neugierig, weil er sieht jetzt nicht so furchtbar mies aus.
Nee, also er ist jetzt auch tricktechnisch oder so, sah das alles ganz brauchbar aus, gar keine Frage.
Genau, also dementsprechend, es gibt ja solche tendierende B-Movies, die aber irgendwie alle richtig furchtbar aussehen. Das hat der Trailer jetzt nicht bei mir aufbeschworen, den Eindruck. Und die drei Leads sind ja auch durchaus vom Namen her zumindest einigermaßen bekannt, zumindest wer so B-Movies guckt. Dementsprechend bin ich da hin und her gerissen. Ich warte auch mal ein paar Kritiken ab, wie der so letztendlich ist, um mich zu entscheiden. Ja, also mal schauen. Bin ich abgeneigt, aber irgendwie so abgeholt hat er mich jetzt auch nicht. Wolfgang vielleicht.
Es ist jetzt, also ich bin nicht bei einem kategorischen Nein.
Oh.
So grundsätzlich von, ich fand das schon irgendwie interessant, so mit dieser Geschichte, die ja so ein bisschen angerissen wurde mit diesen verschwundenen Frauen und der einen, die das dann irgendwie aufdecken will und dann diese Schweinegesellschaft oder was auch immer, die da dahinter stecken soll oder so, war jetzt nicht ganz uninteressant, jetzt dann mit da diesen eher grotesken, horrorartigen Szenen, weiß ich nicht, wie das dann durchmischt ist, aber so jetzt vom Thriller-Aspekt her oder von diesem Mystery-Aspekt fand ich es jetzt nicht ganz uninteressant. Das wird der vermutlich vielleicht sogar mal auf die Leihliste schaffen, aber ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Oder ob der dann einfach in ein paar Monaten, wenn er dann irgendwie zum Leihen irgendwo kommt, dann einfach auch schon wieder vergessen ist. Ja. Aber ja, wenn er mal irgendwo mal vielleicht über den Weg läuft, ganz abgeneigt bin ich jetzt an der Stelle nicht.
Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber schön, schön zu hören, hätte ich fast gesagt. Genau, Rainey Qualley, die Hauptdarstellerin, ist die ältere Schwester von Margaret Qualley, wer das nicht weiß unter unseren Zuhörern. Aber so viel habe ich von ihr auch noch nicht gesehen und sie scheint ja im Schatten ihrer kleinen Schwester zu stehen, auf jeden Fall. Gut, gehen wir mal weiter. Afterburn. Fange ich mal an. Nur als alter B-Movie-Fan würde ich sagen, kann man sich den zu Hause mal angucken. Im Kino, wo er wohl laufen wird, wird er kläglich untergehen, würde ich mal behaupten. Aber so als relativ viel handgemachte Action mit Endzeitstimmung, bla bla bla, Rumgeballer, ein paar Kicks, ein paar Explosionen, nicht zu viel CGI, bis auch bei diesen Flugzeugszenen, kann ich, glaube ich, damit leben. Bautista ist okay, haut mich jetzt auch nicht wirklich um, der grundsätzlich eher von seiner Art her, aber ich finde ihn jetzt nicht schlecht oder so. Und Olga Kurylenko kann man sich immer noch ansehen. Samuel L. Jackson ist halt da und spielt das Übliche. Aber sonst, ja, typische Endzeit-Action, nicht ganz so billig produziert wie manch anderes auf dem Markt. Wie gesagt, ja, klassischer Leihkandidat für mich.
Ja, für mich auch. Sah jetzt nicht abgrundtief schlecht aus. Wie gesagt, das Endzeit-Szenario ist zwar auch schon relativ ausgelutscht, aber wenn es dann für einigermaßen Action sorgt und dann ja, die Suche nach der Mona Lisa, ja, wieso nicht? Keine Ahnung. Und du hast die beiden Hauptdarsteller, beziehungsweise die drei Hauptdarsteller ja schon erwähnt. Ja, werde ich mal auch irgendwann auf die Leihliste packen und irgendwann wird halt dann vorausgesetzt, es gibt eine Disc, die dann irgendwann mal bei mir auch rotieren.
Ja, sah okay aus. Vielleicht kommt er zu Netflix, weil der andere von ihm, Dayshift, kam ja auch zu Netflix. Mal schauen.
Ja, richtig, das war ja von dem. Andererseits der letzte von ihm, auch mit Bautista, dieser Killers irgendwas, der war ja bei
Prime.
Amazon.
Genau.
Prime. Ja.
Also zu irgendeinem Streaming-Dienst wird der wahrscheinlich dann auch kommen.
Ja.
Wieso der überhaupt ins Kino kommt, ist ja...
Ja, keine Ahnung. Aber
ja, hat er mich auch gewundert.
Er sieht okay aus, aber so die Endzeit-CGI-Geschichte ist halt, da sieht man einfach, dass es nicht viel Geld gab.
Ja, zumindest ist er nicht so CGI-verseucht wie der letzte mit ihm da von Paul W.S. Anderson.
Nee, das der stimmt. Ja. Deswegen Anderson kann ohne CGI gar nichts mehr.
Naja. Kann ich gar nicht mal widersprechen gerade. Ja. Gut, gehen wir weiter zu einem Film, der, glaube ich, relativ wenig bis gar keine CGIs hat. Ponyboy, Wolfgang.
Not my cup of tea, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch diese Raumsequenzen oder was auch immer, die dann im Trailer schon zu sehen waren oder so, das ist irgendwie, das wird an mir vorbeigehen und dann ist es von der Thematik, das ist mir dann einfach irgendwie zu schwer und zu anstrengend irgendwie. Also das lieber dann den Pick-Trailer, den Pick-Hill oder was anderes. Aber Ponyboy hat mich jetzt nicht wirklich angesprochen.
Okay, Andreas?
Ja, optisch und so fand ich den schon ganz interessant. Es ist halt storytechnisch so dieses, ich habe einfach auch schon, oder wir, ich weiß ja nicht, andere vielleicht weniger, aber einfach viel zu oft gesehen, so diese Story, so ich muss mich durchschlagen und dann mit Typ und so, ich weiß es nicht. Also es sah jetzt nicht von der reinen Story her nach was aus, wo ich sage, wow, da ist jetzt irgendwas drin, was mich interessiert. Und die, wenn ich es richtig verstanden habe, die Trans-Thematik, ja, macht jetzt ändert ja für mich jetzt per se nichts am eigentlichen Story-Konstrukt, sage ich jetzt mal, ne? Ob jetzt weiblich, männlich, trans, was auch immer, die Story bleibt ja trotzdem in dem Sinne die gleiche. Wer sich da angesprochen fühlt oder da ist ja vielleicht dann auch besser aufgehoben, aber wie gesagt, die Grundstory mit dem Durchschlagen und irgendwo, da gucke ich mir sowieso nicht so viele Filme davon an.
Interessiert mich durchaus, auch nicht wegen der Story, gebe ich Andreas vollkommen recht, deswegen garantiert nicht, aber so vom Vibe her, von den Bildern her, wie das letztendlich als ganzer Film funktionieren würde oder wird, das interessiert mich schon. Dementsprechend, da halte ich mal so ein bisschen die Augen offen nach. Ist ja ein kleiner Film, wer weiß, in welcher Form der es nach Deutschland schaffen wird. Obwohl Dylan O'Brien kennt man, Victoria Petretti kennt man auch aus ein paar Netflix-Serien. Aber sonst ist halt so ein kleiner Indie. Die Thematik wird auch ja kein Mainstream-Erfolg mit sich bringen. Also dementsprechend mal gucken, wie der irgendwie vielleicht doch zu mir findet oder zu irgendeinem Streaming-Dienst. Mal schauen. Aber interessiert bin ich schon irgendwo. Okay, mal gucken, ob wir gemeinsam uns auf den Tenor zu Red Sonja einigen können. Da fange ich einfach mal an. Ich mag den alten Red Sonja-Film nicht. Der neue sieht schon ein bisschen unterhaltsamer aus, nicht nur, weil er nicht so 80er Jahre ist. Gut sieht er trotzdem nicht aus, möchte ich mal kurz einwerfen, aber er könnte so ein Guilty Pleasure-Fun-Dingens werden. Er sieht so ein bisschen zwischen spaßig, ganz ordentlich und inkompetent aus, so teilweise vom Trailer her. Ich erwarte nichts Großes, aber ich könnte mich durchaus vielleicht da unterhalten fühlen. Ich mag Mitchell Lutz und ein paar Kampfszenen werden bestimmt ganz nett sein. Hat ein R-Rating gekriegt. Das CGI-Viech fand ich von in der Theorie ganz lustig. So von den Bewegungen und so und wie es in die Szene integriert wurde, vielleicht nicht ganz so. Also dementsprechend könnte mehr so ein Guilty Pleasure als ein richtiges Pleasure werden. Und ein Meisterwerk wird es, glaube ich, nicht. Aber so anschauen werde ich mir, in der Hoffnung, einfach gut unterhalten zu werden.
Allein wegen Veronica Ferris, oder?
Ja, unbedingt, ja. Bestimmt richtig gut, die Rolle.
Sie ist die Mutter.
Genau, die ist die Mutter, genau. MJ Bassett hat ja Solomon Kane und gemacht, wo ich denke, ja, den mag ich, aber hat auch viel Quatsch in letzter Zeit gedreht. Deswegen würde ich sagen, ja, regietechnisch ist, glaube ich, auch eher so ein B-Movie-Niveau. Weiß ich nicht. Was denkt ihr so vom optisch Gebotenen und so weiter?
Also ich bin ja ehrlich, ich mag die alten 80er-Filme. Ich bin damit aufgewachsen. Und mag auch die Schwarzenegger-Filme, die von daher, die haben halt, die waren auch billig und trashig, ja, und sind auch teilweise furchtbar langsam in dem Sinne, wenn man die heute anguckt. Aber sie haben halt im Vergleich zu jetzt dem hier zum Beispiel so trotzdem noch so einen Kino-Flair. Von der Optik her, von der Kamera und allem. Und das geht dem halt völlig ab. Das ist so ein typisches, ja, jetzt 2020er Filmchen, billigst gedreht, in Anführungsstrichen, so wie es halt möglich ist, mit viel CGI und allem. Und da habe ich nicht so den Bezug zu, bin ich ganz ehrlich. Das macht vielleicht Spaß so beim Angucken, aber ich bin auch ehrlich, Mathilda Lutz ist nicht meine Lieblingsdarstellerin. weder optisch noch vom Können her. Und von daher, ja, ich werde mir sicherlich mal angucken, aber viel Hoffnung habe ich nicht.
Wolfgang?
Ja, ich weiß nicht mal, muss ich ganz ehrlich sagen, ob ich den Original aus den 80ern, ob ich den jemals gesehen habe, könnte ich gar nicht sagen. Vielleicht irgendwann mal im Fernsehen oder so, aber ich könnte mich da jetzt bewusst nicht dran erinnern. Und jetzt hier das Remake, ja, vielleicht mal ausleihen oder so. Ich erwarte mir da jetzt aber auch nicht zu viel wie Andreas schon gesagt hat, es ist halt irgendwie so ein bisschen, ja, die CGIs sahen schon ein bisschen komisch aus und dann das auch dieses erwähnte Riesenmonster oder so, ja, keine Ahnung, vielleicht aus wegen dem Trash-Faktor würde ich mir den vielleicht mal anschauen, aber ich erwarte mir da jetzt auch nicht oder nicht allzu viel und Begeisterung dafür jetzt kann ich eh keine dafür aufbringen.
Ich weiß noch, ich habe den ersten Film irgendwie noch gesehen, als ich noch in Amerika gewohnt habe, muss gegen Ende der Zeit gewesen sein, also irgendwie als ich 9 und so war, ungefähr. Da mochte ich den, also klar, ne, war für einen 9-Jährigen cool anzusehen und lief da irgendwie auf HBO oder irgendwie so Showtime hatten wir, glaube ich. Das war absolut nett, aber irgendwann später habe ich mir den auch nochmal angeguckt und dachte auch so, oh je, einer von den Filmen, die früher toll waren, aber jetzt nicht so wie Andrea schon sagte, er ist sehr langsam und er ist erst, wenn man älter wird, auch nicht wirklich gut in allen anderen Sachen, schauspielerisch, Dialoge, ist auch irgendwie grauenhaft. Aber es ist schon richtig, die haben halt noch echte Landschaften gehabt und solche Sachen oder höchstens mal Matte Paintings genutzt.
Ja.
Hatte schon einen gewissen Charme dementsprechend, aber ja, ist halt eine andere Zeit gewesen. Und da sah auch Brigitte Nielsen tatsächlich noch ganz nett aus.
Ja.
Muss ich auch sagen.
Ja. Und es ist halt auch irgendwie immer so, für mich persönlich, so eine Sache, was verfilme ich für ein Genre? So diese Optik passt ja vielleicht für einen aktuellen Film oder wenn ich einen Thriller mache oder so, da habe ich nichts dagegen. Aber in einem Fantasy-Film wirkt mir das immer alles zu steril und zu klar. Da mag ich tatsächlich lieber die Optik der 80er und 90er.
Ja, vielleicht könnte man noch argumentieren, ist halt eine Comic-Verfilmung und deswegen halt so diese Optik. Aber
ja, die würde mich dann aber auch trotzdem stören, ne? Also
ja, ja.
Ich meine, ist ein blödes Beispiel, aber wenn du jetzt den Marvel-Film anguckst, klar hatte der mehr Geld, aber der wirkt halt einfach, ist auch eine Comic-Verfilmung, aber da ist halt einfach die Optik, selbst mit CGI und allem drum und dran, halt eine ganz andere. Ne? Und selbst, ich war ja im Kino bei 28 Years Later, die hat er mit iPhones gedreht, ne? Mhm. Klar mit Aufsätzen und spezieller Technik, aber selbst der sieht halt wesentlich besser aus. Mhm. Deswegen, ja, ist halt, wie gesagt, nicht meine Optik.
Ja, es ist so diese glatte, einfach glatte Digitaloptik. Ne?
Ja.
Wolfgang, wolltest du noch irgendwas sagen oder es klang so?
Ja, es nimmt halt irgendwie von dieses glatt gebügelte Digital, dieser Digitallook, der nimmt halt, hat halt nicht diesen filmischen Charakter oder wie so ein Filmkorn, wie es dann halt die 80er-Jahre-Filme auch hatten oder so. Und es wirkt halt irgendwie ganz anders. Es hat dann halt immer, du hast halt im Hintergrund immer so dieses Gefühl, dass es halt einfach, ja, es ist halt digital produziert oder so und das nimmst du halt unterbewusst irgendwie wahr und es kommt dann irgendwie oder strahlt dann nicht irgendwie diese Wertigkeit aus, wie es halt irgendwie, ja, dieses nicht ganz so glatt gebügelte hat.
Ja, und ich kann nicht ganz so eintauchen irgendwie in die Welt. So, weil die halt immer irgendwie so kühl und steril auf mich wirkt. Und das ist schade, finde ich. Weil wir haben heute im Vorfeld auch zum Beispiel von Predator Badlands gesprochen. Der macht es auch besser in der Hinsicht. Klar, der wird vielleicht auch wieder mehr Geld gehabt haben oder so. Aber da ist wahrscheinlich auch fast alles CGI oder sehr viel. Und trotzdem sieht es filmischer aus. Das brauche oder finde ich halt, wie gesagt, gerade so bei so einem Fantasy- oder Science-Fiction-Ding, finde ich das halt wesentlich besser und angenehmer anzugucken.
Ja. Ich habe tatsächlich mal geschaut, was das Budget von dem Red Sonja ist. Ich habe aber nichts dazu finden können. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es übermäßig hoch ist.
Oh du, die Veronica ist teuer.
Aber die macht viel, so auch gerade für Millennium Pictures.
Yeah.
Die spielt in vielen kleinen Nebenrollen. Bei Bricklayer von Renny Harlin und so war dabei.
Naja,
und
sie muss halt für die Probleme ihres Mannes aufkommen.
Ja.
Wenn der wieder irgendwas verzockt.
Ja, das stimmt.
Wer ist denn ihr Mann?
Maschmeyer,
oder?
Maschmeyer, der hat doch früher diese, was hat der da, wo er die Leute über den Tisch gezogen hat, so eine Firma gehabt.
Weiß es auch nicht mehr, aber ja, das ist der, genau.
Ja.
Ja.
Und wenn er wieder Millionen investiert beim Höhle der Löwen, da ist er auch mit dabei.
Ja,
das muss ja, irgendjemand muss ja dann das Geld wieder zurückbringen.
Ja, das stimmt. Ja. Gut, einen haben wir noch. After the Hunt, Wolfgang.
Ah, das ist so ein Film rein der Besetzung wegen, würde ich mal den vielleicht mal anschauen oder wenn er mal irgendwo über den Weg läuft. Ach, thematisch, muss ich gestehen, interessiert es mich jetzt nicht wirklich, da dieses Universitätsuniversum und dann hat die junge Studentin, hat sie jetzt den Übergriff erfunden oder nicht und ja, diese wie sich das weiterentwickelt, das muss ich ehrlich gesagt in filmischer Natur jetzt nicht unbedingt haben. Aber ja, wie gesagt, vielleicht der Besetzung wegen irgendwann mal.
Ist ja eine MGM-Produktion, also Amazon, dann wird er auf jeden Fall bei Prime.
Landet bei Prime, ja.
Ja. Ich mochte den Trailer, muss ich sagen. Nicht nur besetzungstechnisch, sondern auch so von der Stimmung her, die der verbreitet. Regisseur ist ein guter, Darsteller sind gut. Thematik ist jetzt auch nichts, wo ich sage, oh ja, wegen der Thematik muss ich den unbedingt jetzt gucken. Nee, aber es ist eine Thematik, die ich mir durchaus so angucken kann, weil es ja auch nicht nur so das Einfache jetzt schwarz-weiß da ist, sondern natürlich auch ein paar Grauzonen und macht sie es jetzt deswegen oder ist sie eigentlich oder hat sie es nur erfunden oder hat er es gemacht, aber sie ist falsch verstanden oder wie auch immer. Da kann man ja eine Menge rausholen. Fand ich so vom Trailer her ganz interessant. Nichts Weltbewegendes, nö, aber einfach, ich denke mal, von der Cast und Crew her kompetent gemacht und werde ich mir angucken, wenn er bei Prime dann drauf auftauchen wird. Und das wird er ja bei dem Studio dahinter.
Ja, ich bin da auch nicht so dabei. Ja, Guadagnino oder so, wenn ich es richtig ausgesprochen habe.
Ich wollte es gar nicht erst versuchen gerade.
Ja, ist Italiener und ich hoffe mal, dass es einigermaßen richtig ausgesprochen war. Ich bin kein großer Freund, in Anführungsstrichen. Ich mag seinen Suspiria, den finde ich optisch echt grandios und auch musikalisch und allem und so. Der ist wirklich gut geworden. Call Me By Your Name ist auch visuell sehr, sehr stark. Wobei Love Stories, und das ist auch halt einfach eine, ist nicht mein Genre oder so. Und ja, und was habe ich noch gesehen? Bones and All und Challengers, war jetzt nicht so meins. Hat mich nicht vom Hocker gehauen. Und ich glaube, Bigger Splash hatte ich noch gesehen. Den fand ich auch eher langweilig. Also, nee, die Thematik reizt mich auch überhaupt nicht. Und da werde ich den sicherlich auslassen.
Okay. Gut. Abschließende Worte oder weitermachen?
Nö, eigentlich soweit. Alles gut. Übrigens, Maschmeyer hat irgendwie AWD mit irgendwie seine Finger drin, okay. Allgemeine Wirtschaft, da war der mit dabei, die Leute über den Tisch zu ziehen. Also ja, natürlich hat er das nicht gemacht, also nicht, dass wir, nein, also Entschuldigung, das hab ich wohl verwechselt.
Ja, allegedly.
Also, ja, ja.
Ja, ja, genau. Damit wir rechtlich abgesichert sind.
Genau.
Alles klar. Wolfgang, beziehungsweise nicht Wolfgang, aber wir alle haben ja gerade schon so ein bisschen zurückgedacht an die 80er Jahre und wie die Filme damals waren. Und ich habe mir jetzt zwei Filme aus den 90ern angeguckt, wo die Filme auch noch anders waren, als sie heute sind. Trauriger Anlass in dem Sinne, Tony Todd ist vor ein paar Monaten schon von uns gegangen. Und da habe ich gedacht, Mensch, der hat so viel gedreht. Ein paar davon waren echt gut, habe ich aber schon lange nicht mehr gesehen. Und da habe ich geguckt, wo es da Blu-rays gibt und mir zwei Filme geholt aus den 90ern, die ich immer sehr gut in Erinnerung hatte. Und die stelle ich jetzt mal vor. Ich fange an mit Sabotage. Sabotage Dark Assassin, wie er auch mancherorts bekannt ist oder betitelt wird, um den nicht etwa mit dem Schwarzenegger-Film zu verwechseln. Worum geht's da? Es geht im Prinzip um einen Bodyguard, der war früher mal im Militärdienst und ist in Bosnien in eine Krisenzone. Damals während des Bosnienkriegs oder im Jugoslawienkrieg sollte er Geiseln befreien. Das Ganze ist aber schiefgelaufen, weil damals ein anderer Soldat eingeschritten ist oder ein Söldner, also jemand in Soldatenkluft jedenfalls, hat die Geiseln umgebracht und ihn selbst in die Luft gesprengt. Er ist nicht dabei draufgegangen, aber wurde schwer verwundet. Dann gibt es einen Zeitsprung quasi in die Gegenwart, also in die 90er in dem Fall. Da arbeitet unser Hauptdarsteller Michael, gespielt von Mark Dacascos, inzwischen als Personenschützer. Und der Film eröffnet im Prinzip damit, dass er jemand auf einem Privatjet begleitet, der landet. Und parallel dazu sehen wir auch einen Attentäter, wie der Vorbereitung trifft, um quasi da einen Anschlag auf diese Person, den VIP, zu verüben. Dieser Attentäter wird von Tony Todd gespielt, Jason. Und er baut halt so einen 50-Cal-Attentäter aus in einigen Meilen Entfernung auf und wartet darauf. Das Attentat zieht er dann auch durch und tatsächlich wird die Zielperson getötet. Michael rennt hinterher, kann ihn aber nicht aufhalten, beziehungsweise kommt zu spät. Und ja, dann kommen auch die Polizisten ins Spiel, wie es denn so üblich ist, die übliche Untersuchung beginnt. FBI kommt auch ins Spiel, unter anderem Special Agent Louis Castle, gespielt von Carrie Ann Moss. Und es kommen auch noch Special Agents ins Spiel. Graham Greene spielt einen davon. Der war auch früher in dem Bosnien-Konflikt da mit ihm verbunden. Der haben sie auch History gemeinsam, aber nicht immer die Besten. Und am Anfang ist es jetzt so, nach diesem Anschlag, dass Michael von der Witwe, der neuen Witwe sozusagen, von seiner letzten Zielperson beauftragt wird, einfach sie jetzt auch zu schützen. Aber auch sie fällt sehr schnell im Anschlag zum Opfer, wieder von Jason ausgeführt. Und dann geht es halt darum, den Attentäter zu jagen. Und so ein Katz-und-Maus-Spiel wird halt raus, weil natürlich auch noch mehr dahinter steckt. Warum wurden diese Personen ausgewählt und ähnliches. Handlungstechnisch ist da jetzt nicht so viel zu reißen. Aber der Film ist meiner Meinung nach immer noch ein sehr guter Action-Thriller mit Drama-Anteilen aus den 90ern. Er ist von 1996. Tibor Takac hat ihn gedreht. Der hat jetzt nicht so viel gerissen in seiner Karriere, aber so ein paar bekannte Titel schon, wie zum Beispiel The Gate in den 80ern oder I, Madman. Zwei bekannte Horrorfilme, die auch Kultstatus haben. Er hat viel gedreht seither, aber nichts, was so jetzt irgendwie jetzt groß Aufmerksamkeit erregen konnte, würde ich sagen. Sabotage, finde ich, ist einer seiner Highlights aus seiner Filmografie. Ist einfach ein guter Film, der gut gemacht ist, absolut. Er hat blutige Einschüsse, er hat gute Action. Es ist einfach viel anzusehen dabei. Er hat eine Story, die recht verstrickt ist, oberflächlich betrachtet, möchte ich sagen. Wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, ist es jetzt nicht so viel nach so tiefschürfend das Ganze oder wirklich komplex. Aber es ist total zweckdienlich im Kontext dieses Films. Die Story ist nicht uninteressant. Die Attentatsszenen sind ganz gut gemacht und wie gesagt, haben auch eine gute Härte dabei. Mark Dacascos spielt die Rolle völlig okay. Er ist kein sonderlich guter Schauspieler oder so. Aber er macht das völlig in Ordnung. Tony Todd ist der Böse, total souverän, wie er ist. Betty spielen kann er ja. Definitiv Graham Greene ist auch dabei. Und Carrie Ann Moss spielt wirklich gut. So eine taffe Polizistin, alleinerziehende Mutter, damals noch vor ihren Auftritten in den Matrix-Filmen. Und einfach irgendwie ein cooler Film, der auch heutzutage noch Spaß macht, einfach weil er bis auf so eine klassische Szene, wo halt man ein Projektil fliegen sieht, einfach keine CGI-Effekte oder sowas hat, sondern hat noch handgemachte Action und die ist ganz gut über die Laufzeit verteilt. Geht irgendwie knapp unter 100 Minuten und finde ich kein Stück langweilig. Hat einen Mini-Twist am Ende noch drin, der so lala ist. Man hätte ihn einfach weglassen können, aber es ist jetzt kein, wo man sagt, das ist irgendwie störend, weil eigentlich ist der Plot relativ straightforward, auch wenn er sich ein bisschen komplexer gibt, als er wirklich ist. Kann ich absolut empfehlen. Sabotage Dark Assassin, 7/10 von mir und wie gesagt, hat seit meiner Erstsichtung Ende der 90er auch nichts an Unterhaltungswert in meinen Augen eingebüßt. Kennt ihr den?
Nee, tatsächlich nicht.
Okay.
Ich habe zwar viel Action, Science Fiction, was auch immer aus dem Zeitraum geguckt, aber der ist mir irgendwie nie untergekommen.
Okay. Mir sagt er auch nichts. Ich habe aber auch jetzt gerade parallel geguckt, weil er durchaus ganz, ganz interessant und spannend jetzt klang, was du erzählt hast. Aber es gibt in Deutschland wohl keine Blu-ray oder zumindest keine zum Leihen, würde ich jetzt bei Blockbuster keine gefunden.
Nee, den gibt es, glaube ich, nur auf DVD bei uns.
Ja, nicht mal die gab es zum Leihen.
Aber es gibt zumindest eine DVD,
glaube ich. Ja, kaufen würde ich mal den jetzt nicht.
Okay. Nee, also vielleicht taucht er ja mal irgendwann bei Amazon Prime mit auf. Also man kann ihn bei Amazon leihen, sehe ich gerade. Ich habe es mal aufgerufen. Da kann man ihn sich zumindest für 3,99 leihen. Und Ja, es ist halt 90er-Jahre-Action. Ne? Man muss es mögen, es ist ein B-Movie, aber wie gesagt, auch jetzt macht er noch Spaß. Ich habe ja die britische Blu-ray geholt und bin damit ganz zufrieden. Jo. Wo wir bei 90er-Jahre-Action sind, aus dem Jahr 92, Übergang zu 93, wie wir im Vorfeld festgestellt haben, Excessive Force von John Hess, der auch in den 80ern einen Horror-Kultfilm gedreht hat, nämlich The Alligator oder so hieß der, oder Murder Alligator oder so. Er hat auch Watchers gedreht und sowas. Also auch er war in den 80ern ganz gut. Alligator 2 hat er gedreht, sehe ich gerade. Nicht Alligator 1, Alligator 2, The Mutation. Aber auch danach kam nichts mehr viel von ihm. Excessive Force hat auch einen sehr zwiegespaltenen Ruf. Worum geht's? Es geht um einen Cop, Terry McCain, gespielt von Thomas Ian Griffith. Der ist ein knallharter Cop, Martial Arts, Waffenkunde, ist er der Beste in der Stadt, in Chicago. Aber er übertreibt es manchmal, wie der Titel halt sagt, Excessive Force. Und am Anfang nimmt er auch mit seinen Kollegen eine Bande hoch, aber wendet da auch ein bisschen sehr exzessive Gewalt an, sodass es vor Gericht freigesprochen wird. Bei dieser Aktion ist es aber auch so, die stürmen da einen Deal, der gerade über die Bühne geht, und bei diesem Deal gab es auch einen Koffer voller Geld, der ist aber im Anschluss verschwunden. Und jetzt weiß keiner genau, wer das Geld hat. Der Obergangster, gespielt von Burt Young, den man aus den Rocky-Filmen noch kennt, will natürlich sein Geld zurückhaben, weil er sagt, ja, irgendwo muss es ja sein und die meisten sind eigentlich tot. Also bleiben ja nur die Cops, die da drei Cops in dem Sinne, die dort beteiligt waren. Das ist einmal unser Terry McCain, dann sein Partner Frankie Hawkins, gespielt von Tony Todd, wie erwähnt, und noch ein dritter Cop. Die drei sind eigentlich die, die da am Tatort waren, und jetzt gehen die Baddies halt davon aus, dass ja, die das Geld haben. Und fangen auch an nach die Leute umzubringen, also auch Anschläge zu verüben auf diese. Und dann muss Terry McCain irgendwann auch untertauchen, weil wie es denn so ist, wird ihm was in die Schuhe geschoben. Er muss untertauchen. Sein Chef lässt es noch so ein bisschen durchgehen. Sein Chef Devlin wird gespielt von dem großartigen Lance Henriksen. Ja, und dann ist es einfach auch eine Aneinanderreihung von Action- und Prügelsequenzen, die aber auch Spaß machen, weil sie auch so im klassischen 90er-Jahres-Stil sind. Der Film hat eine coole Besetzung. Eigentlich, also so für B-Movie-Verhältnisse, Thomas Ian Griffin hat zwar auch nie die große Action-Karriere gemacht, aber da war er noch in Hochform auf jeden Fall. Zuletzt war er auch in Cobra Kai und so zu sehen, weil er auch der Baddie in Karate Kid 3 war. Er spielt die Rolle auch, ja, nicht gerade ausdrucksstark, aber total brauchbar im Anfang der 90er-Jahre-Sinne. Er hängt auch gern in der Jazzbar rum und klimpert ein bisschen am Klavier. Und einer der, also der Barbesitzer, wird gespielt von James Earl Jones, den man ja auch kennt. Er ist eigentlich total verschenkt in der Rolle, aber er ist dabei, was soll's. Und wie gesagt, Tony Todd ist dabei als sein Partner, der halt zunehmend auch unter Druck gerät, weil ja die Bösen kommen auch auf ihn zu. Lance Henriksen spielt einen coolen Arsch eigentlich von einem Bürokraten, / Polizeichef. Burt Young ist halt, ja, Burt Young. Und ja, er kämpft sich da halt so durch die Mobster, die hinter ihm her sind. Auch da, es gibt handgemachte Explosionen, schöne, es gibt viel Blut, aber auch nicht übertrieben, aber kein CGI-Blut, darauf will ich hinaus. Es passiert ständig was und der Film rauscht eigentlich auch ganz gut eins anderen vorüber. Er geht unter 90 Minuten, ich glaube irgendwas um die 85 Minuten, dementsprechend passt das auch. Storytechnisch auch hier relativ mau, aber auch der hat mir Spaß gemacht, damals schon wie heute. Ich gebe ihm eine 6 von 10. Ich finde auch ein absolut kompetent gemachtes B-Movie. Wer halt Filme aus diesen Jahren kennt und mag, so die Steven Seagal-Jahre, bevor es mies wurde, also Out for Justice, Out for a Kill oder wie die damals Anfang der 90er noch hießen, bevor er kurzzeitig ja bekannter wurde durch Alarmstufe Rot, ist halt so ein Film. Und wer sowas mag und der kann wesentlich Schlimmeres machen, ist ein Kinofilm damals gewesen, der aber nicht groß erfolgreich lief, was wahrscheinlich auch die Karriere von Thomas Ian Griffin so ein bisschen eingeschränkt hat. Aber wie gesagt, kann sich immer noch sehen lassen, weil er einfach gut altert, weil er keine Special Effects drin hat und kein Wirework und sowas. Ist auch, die Kicks sind echt in Anführungsstrichen und die Blood-Squips platzen schön. Und ja, man hat ein paar Charakterfressen noch in Nebenrollen mit bei, die Betty spielen. Das passt schon. Dementsprechend 6 von 10 von mir. Es gibt eine Fortsetzung, Excessive Force 2, die aber nichts wirklich mit dem ersten Teil zu tun hat und auch deutlich schwächer ist.
Du hast den coolen Untertitel nicht genannt. Da bin ich dran gehört. Untertitel? Excessive Force 2, Force on Force.
Den habe ich nicht mehr in Erinnerung gehabt. Das stimmt. Den
habe ich jetzt gerade auf der IMDb gesehen, muss schon lachen.
Ja, aber grundsätzlich habe ich den zweiten Teil auch nicht wirklich in Erinnerung. Ich wusste nur, selbst damals mochte ich ihn nicht, als er rauskam. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass er irgendwie da Pluspunkte bei mir heutzutage sammeln könnte. Excessive Force von 92/93 kann ich für B-Movie-Action-Freunde aus der Ära auf jeden Fall empfehlen. Wie gesagt, 6 von 10 von mir. Hat wahrscheinlich auch keiner von euch gesehen, oder?
Nee, auch habe ich nie nicht. Was von gehört.
Okay. Ja, gut, dann habe ich aber was vorgestellt, was ihr noch nicht gesehen habt.
Immerhin. Aber ja, vielleicht irgendwann, wenn er mir irgendwo unterkommt, mal auf dem Streamingdienst oder so, oder mal für 99 Cent bei Prime, ja, dann weiß ich, könnte ich mir vielleicht ausleihen.
Ja, ja. Ich habe tatsächlich die etwas überteuerte deutsche Blu-ray mir gekauft. Ich glaube, 20 habe ich dafür gelöhnt, was jetzt vielleicht unbedingt nicht nötig gewesen wäre, aber ich wollte ihn einfach mal wieder sehen. Und da dachte ich auch, wie gesagt, im Kontext von der Tony Todd-Geschichte, das ist ein Grund. Und ich habe es nicht bereut. Gut, dann gebe ich ab an Andreas und sein Last Scene.
Ja, ich habe mir einen aktuelleren Film angeguckt aus dem Jahr 2024. Regie geführt hat Martin Campbell, der ja doch so bekannte Sachen wie GoldenEye oder auch Casino Royale gedreht hat und auch, ja, Zorro.
Hatten wir schon besprochen.
Genau, hatten wir auch schon besprochen. Ja. Was aber leider schon sein leichter Abstieg war, so muss man sagen. Und ja, optisch noch billiger gedreht wurde jetzt wohl sein, ja, ich weiß gar nicht, aktuellster Film. Ich weiß gar nicht, ob es noch einen aktuelleren, dann ob einer danach kam. Dirty Angels mit Eva Green und Ruby Rose. Kurz zur Inhaltsangabe. Am Ende des Krieges in Afghanistan, kurz vorm Rückzug der US-Truppen, stürmt IS, also ISIS, eine Mädchenschule, einem Schülerin gefangen, darunter auch die Tochter der afghanischen Bildungsministerin. Und der Chef der Truppe, ein ziemlicher Sadist, fordert 10 Millionen Dollar Lösegeld und die Freilassung von einem Scheich. Und ja, das Ganze ist natürlich ziemlich dramatisch und die sind nur auch ein paar, soweit ich das verstanden habe, amerikanische Mädchen mit dabei gewesen oder zumindest mit Verbindungen nach Amerika. Und ja, um die zu befreien, wird eine Rettungsmission organisiert, die von Captain Jake Jones, gespielt von Eva Green, geleitet wird unter anderem. Und ja, das Team besteht hauptsächlich aus Frauen, weil die sich sozusagen als Hilfspersonal nach Afghanistan begeben sollen und dort dann die Mädchen befreien. Das Ganze funktioniert natürlich nicht so wie anfangs gedacht. Ersten Opfer sind zu beklagen und es dauert eine Weile, aber dann kommt es zum großen Showdown und wenn der ausgeht, kann man sich wahrscheinlich denken bei so Filmen. Ich möchte auch gar nicht zu viel sagen, aber es passiert alles so, wie es passieren muss und wie man sich es wahrscheinlich vorstellen kann. Also keine großen Überraschungen an der Stelle. Darstellertechnisch, ja, bewegen wir uns auf einem eher soliden bis niedrig soliden Niveau, sagen wir mal so. Eva Green ist natürlich schon einfach gut, macht jetzt hier keine Fehler, aber auch sie hat hier nicht wirklich viel zu tun. Die restlichen Darstellerinnen sind tatsächlich nur Beiwerk, die ein bisschen mit Waffen in der Gegend rumhantieren dürfen und ein paar Leute abballern dürfen. Die Optik ist, wie gesagt, relativ günstig produziert. Trotzdem merkt man schon, dass Campbell Ahnung hat, weil auch in der billigen Optik dann immer so das doch eigentlich einigermaßen professionell wirkt. Und er das auch schafft, dann auch zum Beispiel die Action relativ gut in Szene zu setzen und den Film zumindest in der Warte nicht per se langweilig wirken zu lassen. Und er hat eine ganz gute Härte, muss man auch sagen, die tatsächlich ein bisschen über die Mängel hinweg sehen lässt und einen dann doch noch irgendwie mit unterhält. Und wenn halt die Baddies reihenweise niedergeschossen werden, ist das schon einigermaßen unterhaltsam. Nichtsdestotrotz muss man sagen, gibt es an der Stelle halt nicht wirklich viel Gutes sonst über den Film zu sagen. Leidlich unterhaltsam, ordentlich gespielt, ohne irgendwie ja besonders irgendwo Aufmerksamkeit zu erregen. Und Hauptaugenmerk in dem Film ist tatsächlich die Action mit der guten Härte. Den Rest kann man ziemlich vergessen. Und von daher komme ich dann zu meiner Wertung. Die beläuft sich auf eine knappe 2,5 von 5. Und ja, Empfehlung ist an der Stelle schwierig. Stefan wird ihn sich sowieso angucken. Genau, wie es so schön heißt, right up his alley. Und ja, ich könnte mir sogar vorstellen, dass er ihm ein bisschen besser gefällt. Bei Wolfgang bin ich mir nicht sicher. Aber ja, vielleicht einen Blick riskieren oder mal den Trailer gucken, ob es dir zusagt.
Ich habe den auf meiner Leihliste über Videocaster.
Na wunderbar.
Ja, ich habe ihn ja schon bei der 99-Cent-Aktion jüngst geliehen.
Das ja, wie ich auch, genau.
Ja, er liegt bereit. Dementsprechend kann ich mal...
Sofern du ihn nicht vergisst.
Genau, sofern ich ihn nicht vergesse. Andererseits, wie du selbst sagst, eigentlich ist es ein Film, den ich mir angucken werde und nicht vergessen möchte, weil ich schon gespannt drauf bin. Ja, so ein bisschen weibliche Expendables-Runde.
Ja, so ungefähr, genau.
Genau, ja. Kann man sich bestimmt angucken. Deswegen werde ich mir auch angucken. Werde ich mal beim nächsten Podcast eine kurze Rückmeldung zu geben. Martin Campbell hat danach noch diesen Stirb langsam Verschnitt mit Daisy Ridley gedreht.
Nina, ah, okay. Heißt. Den habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, ja.
Ja, der ist, glaube ich, auch noch gar nicht hier rausgekommen. Ja, genau, aber danach hat er den gedreht.
Haben wir da nicht mal einen Trailer, glaube ich, auch besprochen?
Da haben wir, glaube ich, einen Trailer gesehen.
Ich glaube schon, ja.
Ja. Genau.
Also, ja. Natürlich Green Lantern, auch sein Meisterwerk.
Ja, natürlich.
Ah, ja. Nicht zu vergessen.
Ja, der ist so ein Handwerker, den man anruft, wenn man irgendeinen
aber deswegen wirkt Dirty Angels ist auch handwerklich okay, auch wenn es, wie gesagt, optisch ein bisschen billig aussieht.
Ja, und klar hat er den Bond-Film auch mit Eva Green gut gemacht, definitiv. Ja. Und der hat ja auch geholfen, Bond wieder ins Spiel zu bringen in der Kinolandschaft.
Ja,
er ist ein vernünftiger Regisseur, aber er ist halt so ein guter Handwerker irgendwo, so wie
Roger. Also ich mag auch die beiden Zorro-Filme mit Antonio Banderas, die sind auch solide Unterhaltung.
Ja, die waren unterhaltsam, ja.
Ja, und wir dürfen natürlich nicht seinen absolut besten Film vergessen, Stefan, wir zwei, wir wissen, wovon wir reden, oder? No Escape.
Ja. Genau, ein Frühwerk kann man
ein sagen. Ein Frühwerk, genau, aus dem Jahr 94. Ja. Nur mit Männern, keine Frau. Wenn ich mich richtig erinnere, war das, glaube ich, irgendwie damals sogar so. Und Ray Liotta und Lance Henriksen auf einer Gefängnisinsel.
Aber der war doch klasse auch.
Ja, natürlich.
Ja, der war gut.
Deswegen sage ich ja, aber der
die meisten dürften ihn ja unter seinem deutschen Titel kennen.
Wenn der fiel mir gerade nicht ein.
Flucht aus Absalom.
Ach ja, natürlich.
Ja, ja.
Den kannst du auch mal wieder angucken.
Das ist auch noch so ein Film, richtig. Ja, mit dem guten Lance und so. Das die Action damals, die war
schon gut.
Ja, das stimmt.
Aber wie gesagt, Dirty Angels kann da leider nicht mithalten.
Okay, naja.
Ich verwechsel da immer, dass Ray Liotta die Hauptrolle spielt. Ich habe da immer irgendwie Jean-Claude Van Damme im Hinterkopf. Ich weiß nicht wieso. Ja, jedes Mal, wenn die Sprache auf den Film kommt oder so, denke ich, okay, verdammt. Ja, nee, war es ja nicht. Das war Ray Liotta.
Ja. Jo, auf jeden Fall so viel zu Dirty Angels.
Okay. Gut, sonst hattest du ja nichts. Und
nein.
Wolfgang also hat doch, auch
nichts. Eine Kleinigkeit, ja. Da ist mir noch eingefallen, nein. Wollte ich noch sagen, weil wir auch gerade jetzt in alten Jahren schwelgen, ja. Ohne zu sehr ins Detail zu gehen. Ich hatte mir ja vor kurzem The Lost Boys mal wieder angeguckt. Da hatte ich mir tatsächlich die 4K-Scheibe gekauft, die wirklich sehr, sehr gut geworden ist in meinen Augen. Und ich hatte ein bisschen Befürchtung, mir den anzugucken, weil er ja, wie gesagt, 87 und wir kennen ja alle so bestimmte Filme dann, die man gut in Erinnerung hat. Aber ich war echt positiv überrascht, wie gut der immer noch ist. Ja, die Optik ist natürlich der Darsteller gewöhnungsbedürftig. Die wirken alle wie aus einem schlechten Heavy-Metal-Probenraum. Aber er ist kurzweilig, gut gemacht, optisch wirklich ansprechend, ordentliche Effekte und einfach unterhaltsam. Also von daher, und natürlich ein toller Soundtrack. Von daher.
Ja, den hatte ich auch.
Ne, also, wer es noch nicht hat oder wer mal wieder will, The Lost Boys, kann man sich immer noch gut angucken.
Die habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Ich habe irgendwie eine britische Triple Edition mit den zwei nicht guten Fortsetzungen im Regal. Ja. Aber den ersten mochte ich halt auch immer ganz gern.
Wie gesagt,
ich zwar aber lange nicht mehr gesehen.
Ja, das ging mir ja auch so. Und man hat ja dann immer so die Befürchtung, soll ich wirklich oder will ich mir die gute Erinnerung behalten? Aber bei dem kann ich zumindest Entwarnung geben, den kann man noch gut gucken.
Ja, der Saxophonspieler.
Ja, natürlich. Ja. Er ist schon ein bisschen cheesy auch. Aber es passt halt insgesamt trotzdem irgendwie, weil halt alles so ist, ne? Also da passt halt auch der Saxophonspieler mit rein, so von der Optik und so. Das ist schon lustig. Ja, also von daher.
Ja, und die Darsteller sind cool, einfach auch von der Zeit. Ne?
Absolut. Also. Ja. Deswegen. Also. Ja. The Lost Boys.
Guck ich mir gerne mal an, genau. Supi, dann gehen wir zu unserem Last Scene über und da wird uns Wolfgang ein bisschen was erzählen.
Genau, und wir haben uns Influencer angesehen, beziehungsweise mit dem deutschen Untertitel Influencer, trau keinem, dem du folgst. Und ja, wir lernen eben eine Influencerin kennen, Madison, die sich gerade in Thailand aufhält und da eben ihre Instagram-Fotos und Stories dreht und ihren Followern sagt, wie schön Thailand doch ist und dass es so wunderbar ist und dass man die Menschen alle so toll sind. Die traurige Realität ist aber, dass Madison irgendwie nicht aus ihrem Ferienresort rauskommt sich nur von Pool zu Bar und hin und her bewegt von ihrem Bungalow und eigentlich von Thailand gar nichts sieht, was so ein bisschen diese traurige Social-Media-Realität und dieses Overhypen und nur die schönen Fotos widerspiegelt. Und ja, da sitzt sie eben eines Abends auch an der Bar und wird von einem leidlich angetrunkenen Expat, der sich da in Thailand aufhält, auch irgendwie angemacht. Und da kommt ihr dann eine andere junge Frau namens CW zur Hilfe oder eilt ihr bei. Und die beiden kommen so ein bisschen ins Gespräch. CW kennt sich in Thailand auch ein bisschen aus. Sie machen sich am nächsten Tag auf einen Ausflug. Freunden sich dabei auch ein bisschen an und verbringen da eine schöne Zeit in Thailand und wie sie eben zurück ins Hotel kommen, stellt Madison fest, dass in ihr Zimmer eingebrochen wurde und dass ihr Geld und ihr Reisepass entwendet wurde und sie erstmal jetzt in Thailand gestrandet ist, da warten muss, bis sie einen neuen Ausweis bekommt. Sie muss das auch ihrem Freund, der ebenfalls als Influencer aktiv ist, klar machen, der eigentlich auch mit hätte in Thailand dabei sein sollen. Da kommt es dann eben auch über FaceTime dann ein bisschen zum Zerwürfnis. Die beiden trennen sich und Madison steckt die nächsten Wochen in Thailand fest und verbringt da die Zeit mit CW, die sie letztendlich herumführt. Und eines Tages fahren sie auch mit einem kleinen Boot auf eine verlassene Insel. Und ja, da von da an nimmt das Schicksal einen eher unerwarteten Lauf. So viel mal ja, zum ersten Teil des Filminhalts. Und dann werden wir da jetzt, glaube ich, ein bisschen näher ins Detail reingehen und da dann ja auch mit dem ein oder anderen Spoiler arbeiten, weil der Film durchaus eine interessante Wendung ab diesem Zeitpunkt nimmt.
Ja, vor allem hast du ja eigentlich nur besprochen die Pre-Credit-Sequenz.
Genau, die durchaus lange Pre-Credit-Sequenz, aber ja, erstmal nur die rudimentäre Ausgangssituation des Films, ohne jetzt mal groß zu spoilern.
Die, genau, man muss dazu nämlich auch sagen, dass die Pre-Credit-Sequenz 25 Minuten oder so geht.
Ja, genau. Von 90 oder so, ne?
Ja, genau. Ja, Andreas, möchtest du mal einsteigen oder soll ich?
Ach, wie du möchtest. Also du kannst gerne beginnen.
Gut, dann beginne ich einfach mal. Ich hatte mich schon an diesem Film irgendwie mal ranwagen wollen und bin jetzt endlich durch diesen Podcast dazu gekommen. Ich hatte jetzt nicht groß was drüber gelesen, nur dass der recht gut sein sollte, also konnte ich mich da auch recht unbelastet, sage ich mal, ranbegeben und fand es eigentlich auch ganz nett gemacht, dass der Film jetzt nicht so vorhersehbar ist von dem normal, also von dem Komplettverlauf, wie ich es mir vorgestellt habe zumindest. Ich hatte irgendwann mal den Trailer gesehen und den Hinterkopf. Ich habe ihn jetzt nochmal angeguckt und tatsächlich auch der Trailer bezieht sich hauptsächlich auf die Pre-Credit-Sequenz, also eigentlich hauptsächlich auf das erste Drittel des Films, während dann ja noch andere Personen ins Spiel kommen und das Ganze noch auch perspektivisch ein bisschen verändert wird. Und das fand ich ganz interessant gemacht. Ich war auch etwas, ich musste kurz lächeln, als die Credit-Sequenz tatsächlich dann irgendwie auftauchte, wo ich dachte, stimmt, es gab sie noch nicht und habe auf die Uhr geguckt. Aber jetzt, um mal oberflächlich einzusteigen, ich fand das Setting auch sehr schön, die thailändischen Locations, auch wenn es in der Regenzeit war, was aber ja, wie Wolfgang auch schon gesagt hat, mit reingespielt hat, dass einfach nichts los ist da. Es sind nicht so die überlaufenden Orte, weil in der Regenzeit einfach kein strahlend blauer Himmel öfters ist, wie man es gern hätte, wenn man nach Thailand fliegt. Und da tatsächlich die Hotels auch weitestgehend leer stehen. Und das hat auch eine ganz interessante Atmosphäre so ein bisschen mit reingebracht, weil es einfach nicht so nur sonnendurchflutet war, sondern auch mit dem Bewölkten und so ein bisschen die Düsternis reingebracht hat, so als kleinen Kontrastpunkt zu dem eigentlich schön sonnigen, beziehungsweise wie man sich sonst vorstellt und mit dem Strand und ähnliches. Und ich fand es einen netten Einstieg auf jeden Fall und wie schon angekündigt, werden wir nachher so ein bisschen in Spoiler-Territory vorstoßen, aber ich war eigentlich von Anfang an ganz gut in dem Film dabei, zumal auch die Influencer in dem Fall, also beziehungsweise Madison, war auch zwar so eine klassische Influencer, wie man sich's vorstellt, aber nicht auf die super nervige Art, wie man sich's auch vielleicht vorstellt.
Ja, optisch kann ich dir zustimmen. Thailand sah hier wirklich toll aus. Auch wenn es in der Regenzeit ist, hatte ich trotzdem das Gefühl, dass permanent die Sonne scheint. Also so richtig düster kam es selbst da nicht rüber. Nicht zu vergessen darf man, glaube ich, auch die tollen Innenräume und Häuser, vor allem die Villa, die ja auch ziemlich beeindruckend war von der Optik her. Die Influencerin wurde relativ sympathisch, nahbar und doch einsam am Anfang dargestellt. Und von daher auch ein bisschen überraschend, wie das dann Ganze dann weiterging. Trotzdem muss ich da auch schon mal sagen, ich brauchte schon irgendwie, wie soll ich sagen, eine gehörige Portion an, ich lege jetzt nicht alles auf die Goldwaage, was ich zu sehen bekomme, weil es halt in sich für mich trotzdem nicht so alles wirklich schlüssig war, bin ich ganz ehrlich. Sie hat ja ihre Freundin da kennengelernt und so. Als Zuschauer hat man trotzdem, gerade am Anfang fand ich halt schon gesehen, wie sie mehr oder weniger im Hintergrund zugange war. Und das war dann für mich ein bisschen gerade zu Beginn zu offensichtlich, dass sie die Nähe sucht. Und dass man das gerade, wenn so wenig los ist, dann als Gast dort nicht mitbekommen sollte, würde ich ein bisschen bezweifeln. Vor allem, wenn man dauernd das Handy irgendwo hat und sich filmt, was man ja auch dann später gesehen hat, dass da doch dann die Person an der einen oder anderen Stelle dann auf dem Film oder dem Foto auf jeden Fall aufgetaucht wäre. Hm. Also das war so der Einstieg, wo ich so ein bisschen dachte, na ja.
Okay. Wolfgang, wie fandst du so das erste Drittel?
Ich fand das eigentlich auch interessant. Ich wusste jetzt, ich weiß nicht, hatten wir den Trailer besprochen? Hatten wir, glaube ich, nicht. Oder ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich wusste auf alle Fälle nicht, so was wirklich auf mich zukommt. Und ich fand dann, ich habe dann eher so mit einem so oder einem kritischen Kommentar auf dieses ganze Influencer-Gehabe oder so gerechnet. Und da ging ja der Anfang dann auch ein bisschen dahin und hat das auch bebildert. Und ja, wie du schon gesagt hast, also nicht die Hochsaison, sondern halt irgendwie so ein bisschen einsamere und nicht von Touristen überlaufene Thailand, was auch so seinen Reiz irgendwie hat, trotz der etwas des öfter oder dem Regen, der dann ab und zu auch mal damit einhergeht. Und das fand ich ganz spannend und auch du hattest es ja auch schon gesagt, Stefan, Madison als Influencerin ist jetzt nicht ganz unsympathisch und war jetzt auch nicht so künstlich übertrieben irgendwie, sondern war halt irgendwie so mehr so das Mädchen von nebenan, das halt irgendwie ihre Follower da mit ihren Urlaubs- und Werbebotschaften beglückt und sie da eben allein verlassen in Thailand da hockt und eigentlich ihrem Freund gerne bei sich hätte oder so und das fand ich irgendwie ganz interessant und dann ja die Wendung, die dann da jetzt mit reinspielt. Ich weiß nicht, soll man dann jetzt einfach mal...
Wir haben es ja schon angekündigt.
Genau, also von jetzt an wird gespoilert, dass CW da eben auf dieser Insel zurücklässt oder so. Das war dann schon irgendwie so ein krasser Wendepunkt. Da hätte ich jetzt auch nicht mit gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Und sie da irgendwie allein auf dieser... Mini-Insel zurücklässt und das war schon irgendwie, also für mich kam das sehr überraschend und die weitere Geschichte ja dann, wie sie sich da in Anführungszeichen bester Serienkiller-Manier an die nächste Influencerin hinmacht und das Gleiche nochmal abspielt, bis dann eben Madisons Freund dazwischen funkt, der dann überraschenderweise auftaucht und das Ganze ein bisschen ins Wanken bringt und da eben ja Nachforschungen anstellt, wo seine Freundin jetzt dann ist. Also das fand ich sehr, sehr interessant und spannend anzuschauen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Was ich nett fand, war halt dieser konsequente Wechsel. Man, wie gesagt, als sie auf Insel zurücklassen wird, ist man ja vom Film her sofort komplett zu CW rübergesprungen und hat sie auch nie wieder gesehen auf der Insel. Ja. Normaler Film hätte wahrscheinlich ein paar Mal, ne, wie sie, oh, was mache ich und ne, ich suche Unterschlupf oder versuche einen Fisch zu fangen oder so, sondern da geht die Perspektive ja komplett weg von ihr. Und quasi CW wird dann die Hauptperson, während es bis dahin ja Madison war. Und dann wird ihre Geschichte so weitererzählt. Und Ryan kommt ins Spiel, also ihr Freund. Und das kommt halt auch ins Spiel, dass CW quasi die Identität oder zumindest die Online-Persona von Madison annimmt mit verschiedenen Bildbearbeitungsprogrammen und Ähnliches. Und so quasi auch den Anschein, nicht nur für die Follower, sondern auch zum Beispiel für Ryan aufrecht erhält, dass sie noch frei rumreist und dann irgendwann auch einen neuen findet und so und quasi das Ganze fortführt, während sie im Hintergrund aber die Konten leer räumt und somit quasi in dem Stil ja auch irgendwie aufrechterhält, während auch, wie schon Wolfgang erwähnt hat, das nächste Opfer ins Visier genommen wird.
Andreas? Ja, an der Stelle hat es mich aber zu einem gewissen Punkt verloren, die ganze Geschichte, im Gegensatz zu euch, weil ab da für mich nur noch unsympathische Personen auf dem Bildschirm zu sehen waren. Wie wir schon wieder festgestellt haben, war Madison einfach irgendwie tatsächlich ein nettes Mädchen, dem man auch irgendwie in ihrem Urlaub folgen konnte und der man auch irgendwie ja, ihre Einsamkeit und dass sie ihren Freund vermisst und so, das war irgendwie alles nachvollziehbar. Ihre Nachfolgerin in CWs Spinnennetz, um es mal so zu nennen, Jessica, war einfach in der Weise ihr völlig unterlegen und war halt einfach unsympathisch von ihrer ganzen Art her und auch mit diesem komm in meine Gruppe. Bitte. Genau, und da hat es für mich einfach so ein bisschen auch gefehlt, irgendwo so die Sympathie aufzubauen. Und auch ihr Freund, tut mir leid, ist halt einfach ein Riesenarsch und hat es halt auch wenn er irgendwie vordergründig nach ihr gesucht hat, aber im Endeffekt hat er sie ja nur vermarktet und man hat nicht wirklich gemerkt, dass er überhaupt Interesse an ihr hat in dem Sinne. Und von daher, ja, war für mich dann in dem Moment einfach niemand mehr da, dem ich einfach gerne gefolgt bin.
Ich muss ja gestehen, ich habe mit CW da durchaus mitgefiebert und ich habe ja auch die Daumen gedrückt, dass sie durchkommen.
Okay.
So ging es mir zumindest beim Anschauen, was das Ende dann ja etwas konterkariert hat.
Na, nicht wirklich. Du weißt ja nicht, weil die...
Ja,
also, es ist ja relativ offen am Schluss.
Fun Fact, es läuft ja, glaube ich, gerade auf irgendeinem Filmfestival ein zweiter Teil Influencers mit Cassandra Nord wieder in der Hauptrolle. Daher
selber Regisseur.
Ja,
genau. Ich weiß, ist jetzt nur die Frage, ist es nur thematisch oder auch inhaltlich oder fortsetzungsmäßig? Ne? Das weiß, aber ich vermute mal wahrscheinlich nur inhaltlich. Aber keine Ahnung.
Ja. Es ist aber eine richtige Fortsetzung, spielt halt in Südfrankreich diesmal.
Ja.
Und CW ist wieder mit dabei. Das auf jeden Fall. Ich gebe dir recht, Wolfgang. Nee, Andrea, ich gebe beiden recht, in zwei verschiedenen Punkten aber. Ich gebe Wolfgang recht, dass ich auch CW mochte und so jetzt auf ihre Art, die war natürlich die Böse, klar, aber... Ne, dass ich durchaus mit sie begleitet habe, nicht ungern. Ich gebe auch Andreas recht, dass Jessica auch einfach unsympathisch war irgendwie und auch da jetzt keine irgendwie emotionale Reaktion bei mir irgendwie hervorgerufen hat. Und ja, Ryan war halt Ryan, war so ein Zwischending aus. Dieses Geschäft ist halt ja immer irgendwie dabei gewesen, weil auch Madison ja ne, irgendwie ja von ihrer Profession her, Ryan, der auch irgendwie diese Beziehung hatte und auch ja definitiv irgendwie was für sie empfunden hat, sonst wäre ihr nicht so hinterhergereist oder hätte sie schneller fallen lassen oder so. Und aber ihr natürlich auch das Geschäftliche bei ihm mitgespielt ist.
Ja. Und sie hat ja eigentlich Schluss gemacht mit ihm, weil er eben, sie ja auch irgendwo tatsächlich ja auch gezweifelt hat, dass es noch der richtige Job in Anführungsstrichen für sie ist. Und er hat ja da überhaupt keine Rücksicht drauf genommen. Und deswegen hat sie ja mit ihm eigentlich auch gebrochen. Ja,
wie sie da ihm gesagt hat, dass sie da ausgeraubt worden ist und war seine erste Reaktion, sie verpasst ein Fotoshooting oder irgendwas.
Genau, ne, wo man halt einfach merkt, im Prinzip null Empathie für seine Freundin, wie es ihr geht, was sie gerade durchmacht. Und deswegen war eigentlich ja, also ab da waren es für mich, CW war schon irgendwie nett, aber sie ist halt trotzdem die Böse und in dem Fall war es halt einfach niemand da, ich sag mal, wo man sagt, okay, da hast du jetzt Mitleid oder im Endeffekt war es egal, wer stirbt, so ungefähr.
Aber wo wir gerade schon bei Sterben sind, muss ich sagen, so die Gewaltszenen fand ich ganz nett gemacht. So. Also sie waren jetzt nicht irgendwie zu ausgeschmückt, aber ich fand die teilweise ich will nicht sagen, also in Brutalen nicht, aber die haben ja so ein bisschen Punch gehabt, würde ich sagen.
Aber es gab
also,
ja auch nicht wirklich viele, oder?
Das ist richtig. Das
also,
ist
richtig. Ja, die Prüßszene war.
Ja, aber das hat auch alles im Kopf stattgefunden. Also gesehen hat man ja jetzt nicht.
Ja. Nein, natürlich also, nicht. Ja, gut, aber da das, die, den Absatz am Hals und so, das und dann das hat man ja schon gesehen in dem Sinn. Also klar nicht im Detail, aber da musste man sich jetzt nicht so viel vorstellen, sag ich mal. Aber das war tatsächlich auch so ein bisschen, was mich persönlich gestört hat, dass der Film nicht so ganz klar für mich war, will er jetzt ein reiner Thriller sein, will er mehr in die Horror-Ecke gehen, ist es halt einfach nur so ein, ja, Influencer-Spannungsfilm. Das war für mich ein bisschen so auch so ein Knackpunkt, wo ich sage, da hätte ich mir ein bisschen gewünscht, dass er mehr sich für eine Richtung entschieden hätte. Entweder mehr Horror, mehr Thriller oder halt tatsächlich eher so ein bisschen Drama-Richtung. Aber so war es halt so ein bisschen ein Mischmasch aus den drei Sachen, ohne sich wirklich für was entscheiden zu können.
Genau, so ein bisschen Kritik und sowas von dem Influencer-Dasein.
Genau. Ja, eben, genau, ne, das meine ich. Also so, ja, alles irgendwie nett, aber alles halt auch irgendwie sehr oberflächlich und nicht wirklich in eine Richtung gehend.
Ja. Aber ich, also mich hat das persönlich jetzt nicht gestört. Ja, ich bin da bei dir. Also er hat so von allen Genre-Elementen so ein bisschen was drin oder so, aber ich fand das jetzt nicht irgendwie verkehrt. Also ich hätte jetzt da nicht irgendwie groß Horror, Gore oder sowas hätte ich jetzt nicht gebraucht, aber es war halt irgendwie
nee, aber
ja, schon irgendwie so ein ja, es ist halt in Anführungszeichen ja ein Serienkiller-Film oder was auch immer und dann da finden halt Morde irgendwie statt, aber also ich fand das jetzt nicht irgendwie ja verkehrt oder unpassend, so wie es drin war.
Nein, das gar nicht, aber wie gesagt, es ging halt nicht wirklich in der Richtung, auch jetzt die Sequenz an dem Pool, so das war halt für mich jetzt nicht wirklich spannend inszeniert, sage ich jetzt mal so. Oder wo ich sage, okay, das war jetzt mehr ein bisschen Horror oder mehr ein bisschen Thriller-mäßig oder so. Das war auch wieder so zwischendrin. Es war relativ brutal, obwohl man nicht viel gesehen hat, aber es war nicht wirklich spannend, weil du genau wusstest, was kommt, so ungefähr. Das meine ich. Also es war nie wirklich irgendwie konsequent in meinen Augen. Alles ganz nett, aber halt nicht wirklich gut für mich.
Okay. Ja. Wollen wir noch irgendwas besprechen oder wollen wir Richtung Wertung übergehen?
Ich überlege gerade, ob ich irgendwas noch habe, aber spontan würde ich sagen.
Ja. Deutsche Untertitel mit Trau keinem, dem du folgst, der ist halt entweder also absichtlich in die Irre führen oder halt einfach deplatziert irgendwie.
Warum? Also den finde ich jetzt gar nicht mal so verkehrt, weil er ja beides beinhaltet, ne? So, ja, sowohl. Social Media technisch, also auch wirklich und so, ne, weil sie.
Ja, aber weil inhaltlich ja die Influencer jetzt in dem Fall die Unschuldigen sind, sage ich mal. Also.
Ja, aber sie folgt ja zum Beispiel CW am Anfang, ne? Sie gibt ja sozusagen ihr eigenes Influencer-Dasein auf, in Anführungsstrichen, und folgt CW an Stellen in Thailand, die sie ihr zeigt, so, ne? Also von der Warte aus ist es ja schon. Ich sage jetzt mal lustig, ne, dass er die Influencerin der anderen folgt.
Ja, okay.
Also da habe ich tatsächlich schlimmere Untertitel schon gehabt. Ne? Also.
Genau. Wie sagt es Wolfgang vorhin, dieser Excessive Force 2 Force over Force?
Ja, genau.
Force over Force. Ja, also sowas. Genau, also da gibt es definitiv Schlimmeres.
Ja.
Konnte ich mitleben. Und wie gesagt, also ich muss auch sagen, mich hat der Film unterhalten. Ich fand ihn auch ordentlich solide gespielt, also jetzt nicht schlecht gespielt, sagen wir es mal so. Alles okay. Also ist jetzt kein Meisterwerk der Thriller-Kunst oder so, aber er hat mich über seine knapp 90 Minuten solide unterhalten, um das mal so zu formulieren. Schweigen?
Ja.
Ja. Mir fällt nicht viel momentan nicht mehr dazu ein, eigentlich.
Gut, dann machen wir doch hier Nägel mit Köpfen. Ich gebe eine 6 von 10. Wo steht ihr?
Ich bin auch bei einer 6 von 10 mit einer Tendenz zu 7, weil er einfach kurzweilig und gut unterhaltsam war. Also ich schlafe ja gerne ein bei Filmen, muss ich ganz ehrlich sagen. Der hat mich aber durchaus durchgehend bei der Stange gehalten.
Okay.
Ich mochte die Optik, ich mochte tatsächlich die Pre-Credit-Szene, was ja fast ein Drittel vom Film ausmacht. Aber der Rest hat mich ziemlich kalt gelassen und die Leute und Figuren waren mir dann nach dem ersten Drittel eigentlich tatsächlich ziemlich egal. Von daher bin ich bei einer guten 4 von 10 oder 2 von 5.
Okay. Gut, da sind wir nicht ganz so einer Meinung, aber auch nicht so weit auseinander, würde ich behaupten. Zumindest Wolfgang und ich nicht,
sagen wir es mal so. Nein.
Genau, aber vielleicht magst du ja Influencers.
Ja, genau, vielleicht haut der richtig rein.
Richtig, genau. Werden wir sehen. Vielleicht, wie gesagt, ist jetzt nicht mehr so lange hin, bis der auch breiter rauskommt. Ich glaube, in den USA kommt der Ende August oder sowas raus und nicht nur auf irgendwelchen Festivals. Und irgendwann müsste auch mal ein Trailer auftauchen. Schauen wir also mal. Mich hat's gefreut und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. In diesem Sinne, bis dahin, macht's gut.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Auch von mir, vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann und tschüss.